Die großen Aktienindizes der Welt werden von den USA dominiert wie nie zuvor. Weit mehr als 70% des MSCI World entfallen inzwischen auf amerikanische Unternehmen, getrieben von wenigen Tech-Giganten, die die Märkte in den vergangenen Jahren geprägt haben. Doch mit den politischen Unsicherheiten, mit den zunehmenden staatlichen Eingriffen und auch wachsendem Misstrauen gegenüber den USA stellt sich eine Frage komplett neu. Ist die klassische Gewichtung nach Marktkapitalisierung noch zeitgemäß oder folgen Anleger damit einem System, das Risiken eher verstärkt als streut? Und noch wichtiger, gibt es überhaupt eine richtige Art, Aktien weltweit zu gewichten? Ja, das ist unser Thema heute in diesem Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen an Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl.
Hallo Andreas.
Ja, wie hast du denn dein eigenes Portfolio in den letzten Jahren aufgestellt? Folgst du da eher der klassischen Marktkapitalisierung oder hast du bewusst andere Schwerpunkte gesetzt?
Also ich vertraue erstmal natürlich unserem Anlagemanagement und die haben zwar einen speziellen Ansatz, der die Marktkapitalisierung als Grundlage verwendet, aber wir tun trotzdem versuchen, extreme Unwuchten zu vermeiden. Beispiel hast du ja genannt, die Übergewichtung der USA. Wenn ich dem also nicht vertrauen würde, dann wäre ich ja wie ein Bierbrauer, der sein eigenes Bier nicht trinken will, oder wie ein Metzger, dem seine eigene Wurst nicht schmeckt. Und ich sage dir, mir schmeckt meine eigene Wurst, nämlich das, was unser Anlagemanagement macht.
Und auch das Bier. Und dass das ein Weintrinker sagt. Hallo, hallo. Na gut, dann lass uns doch mal mit Blick auf die Marktkapitalisierung mit den Amerikanern anfangen. Die USA sind nun mal die größte Volkswirtschaft der Welt und haben mit der Wall Street auch die wichtigste Börse dieses Globus. Ist es da nicht eigentlich logisch, dass die US-Unternehmen auch im Aktienportfolio stark vertreten sind?
Ja, dass die Amerikaner im Grunde sämtliche globalen Aktienindizes dominieren, das ist echt eine Tatsache. Das ist einfach so, wie es ist. Und in einem gewissen Umfang ist das auch berechtigt, Andreas. Es geht also nicht um die Dominanz an sich, sondern darum, ob die 70%, die die Amerikaner beispielsweise im MSCI World Index haben, berechtigt sind. Und das glaube ich eben nicht. Der Anteil der USA an der globalen Wirtschaftsleistung liegt, je nachdem, wie genau gemessen wird, zwischen 25% und 30%. Was die Anzahl der Aktien anbelangt, gibt es ungefähr 12.000 verschiedene amerikanische Werte und rund 60.000 bis 70.000 Aktien weltweit. Das heißt, der Anteil an der Gesamtanzahl aller Aktien liegt also so bei knapp 20%. Das Übergewicht in der Marktkapitalisierung liegt also weder an der Wirtschaftsleistung noch an der Aktienanzahl, sondern ausschließlich an der hohen Bewertung der amerikanischen Aktien. Und genau deshalb finde ich die 70% übertrieben.
Naja, und wenn ich das jetzt mal übersetze, Karl, das heißt ja nichts anderes, als dass die US-Dominanz inzwischen ein echtes Klumpenrisiko geworden ist, oder?
Da hast du recht. Ja, das ist so. Ein 70%-Anteil eines Landes ist auf jeden Fall zu hoch, egal wie das Ganze begründet wird. Dazu kommt ja noch ein anderer Punkt, der häufig übersehen wird. Die USA haben nämlich im aktuell so wichtigen Technologiesektor ein noch viel stärkeres Gewicht, nämlich von über 90%. Wenn also die USA oder die Tech-Branche Schwierigkeiten bekommt oder gar beide, dann haben wir auf jeden Fall ein Problem. Also wir, die alle ein Depot besitzen und Aktien haben.
Apropos Problem, haben wir sowieso alle aktuell. Die Amerikaner produzieren mit Donald Trump inzwischen im Wochenrhythmus viele Schlagzeilen. Eben aktuell der Krieg im Mittleren Osten mit den hohen Ölpreisen. Zuvor waren es Venezuela, Grönland, die Handelszölle und so weiter, Karl. Wie stark müssen solche politischen Entwicklungen bei der Gewichtung von Märkten im Portfolio berücksichtigt werden?
Ja, das ist eine Sache, die aktuell auch an den Märkten besonders intensiv diskutiert wird. Und ich kann den Wunsch, bei einer Zusammensetzung eines Portfolios aktuell politische Entwicklungen zu berücksichtigen, absolut nachvollziehen. Trotzdem kann ich nur davon abraten. Es gibt nichts Schwierigeres, als den Einfluss von politischen Entwicklungen auf die Börse zu prognostizieren. Der Jahresanfang 2025 ist ein schönes Beispiel dafür. Erinnere dich nur mal an den mittlerweile berühmten Auftritt Donald Trumps im Rosengarten des Weißen Hauses, bei dem er im Grunde der ganzen Welt mit seinen sogenannten reziproken Zöllen gedroht hat. Aufgrund des dadurch ausgelösten Schocks ist der S&P 500 dann auch um 12% eingebrochen. Die meisten Marktbeobachter gingen nun davon aus, dass das der Beginn einer länger anhaltenden Schwächephase der amerikanischen Aktienmärkte sein würde. Darum wurde auf breiter Front zum Ausstieg aus den USA und zum Einstieg in Europa, aber auch in die Emerging Markets geraten. Und was war das Ergebnis? Du kannst es dir vorstellen. Alle, die diesem Rat gefolgt sind, haben im Endeffekt nichts als Kosten produziert und im schlimmsten Fall einen Großteil der anschließenden Wertentwicklung verpasst. Denn der Einbruch war bereits nach 4 Wochen wieder ausgebügelt. Seit September 25 weist der amerikanische Aktienmarkt im Vergleich zur Entwicklung in Europa sogar wieder eine Outperformance auf. Bemerkenswert an dem gesamten Vorgang ist, dass die politische und wirtschaftliche Analyse ja korrekt war. Der amerikanische Präsident hat der Weltwirtschaft durch seine diversen chaotischen Aktivitäten ja wirklich schwer geschadet. Nur hat eben die eigentlich naheliegende Schlussfolgerung nicht gestimmt, dass darunter vor allem der amerikanische Aktienmarkt leiden würde.
Mal ganz unabhängig von Trump und den ganzen Schlagzeilen, Karl, wenn du nach Marktkapitalisierung investierst, mal so eine Idee gehabt in der Vorbereitung. Investierst du dann nicht immer auch automatisch in die Gewinner von gestern?
Ja, das hast du schon recht. Das kann man nicht ganz abstreiten, denn die Marktkapitalisierungsgewichtung wird ja auch von der jüngsten Wertentwicklung der Aktien beeinflusst. Aber sie ist eben nicht nur das Ergebnis von kurzfristigen Performance-Sprüngen, sondern vor allem das Resultat einer langfristig nach oben gerichteten Entwicklung. Und dafür gibt es in der Regel auch Gründe. Es stimmt also nicht, was manchmal behauptet wird, dass mit einer Marktkapitalisierungsgewichtung lediglich die kurzfristigen Gewinneraktien belohnt würden. Schließlich hat man in einem nach Marktkapitalisierung gewichteten Portfolio immer alle Aktien im Depot.
Dann schauen wir doch mal auf Ideen abseits der klassischen Marktkapitalisierung, zum Beispiel auf eine sogenannte Equal-Weight-Strategie, bei der man alle Unternehmen im Aktienportfolio gleichgewichtet. Ist das für dich fairer?
Naja, was heißt hier schon fair, Andreas, vor allem in dem Zusammenhang? Fest steht, dass die Strategie, alle Aktien gleich zu gewichten, zurzeit eine Art Renaissance erlebt. Ich glaube aber, dass das vor allem daran liegt, dass dadurch das Übergewicht amerikanischer Aktien bequem und quasi automatisch gemieden wird. Ansonsten gibt es nämlich keinen einzigen wirklichen Grund für eine Gleichgewichtung. Dazu musst du dir nur klar machen, was das letztlich bedeutet. Ein hochkapitalisiertes Unternehmen, dessen Marktwert ja kein Zufall ist, sondern das Ergebnis einer langjährigen Erfolgsstory, wird genauso hoch gewichtet wie ein kleines Unternehmen, das auf nichts Vergleichbares verweisen kann. Das finde ich nicht berechtigt und es widerspricht meiner Meinung auch der Marktlogik. Und übrigens hat sich das auch nicht bewährt. Nimm die letzten 5 Jahre als Beispiel. In dieser Zeit hat der normale MSCI-Weltindex um 67% zugelegt, der entsprechende gleichgewichtete Index dagegen nur um die Hälfte, nämlich um 38%. In den letzten 10 Jahren ist das Bild übrigens ähnlich. Während der breite MSCI-Index um 211% zulegen konnte, war die Performance des entsprechenden gleichgewichteten Index nur 134%. Selbstverständlich wird ein Equal-Weight-Index weniger verlieren, sollte die angebliche Technologieblase einmal platzen oder der amerikanische Aktienmarkt tatsächlich Schwierigkeiten bekommt. Aber der Preis, den man für den dämpfenden Effekt einer Gleichgewichtung langfristig bezahlt, immerhin fast eine Halbierung der Wertentwicklung, ist mir persönlich viel zu hoch.
Kommen wir zur nächsten Idee, der Gewichtung nach Bruttoinlandsprodukt im Portfolio. Wenn du also nach Wirtschaftsleistung gewichtest, Karl, kommst du dann der globalen Realität näher?
Das ist wahrscheinlich sogar die beliebteste Alternative zur Marktkapitalisierungsgewichtung. Und erstmal auch absolut nachvollziehbar. Wie so oft steckt der Teufel aber im Detail? Welche Art Bruttoinlandsprodukt nimmst du konkret, um die Wirtschaftsleistung zu messen? Das Bruttoinlandsprodukt in lokaler Währung oder in US-Dollar, das Bruttoinlandsprodukt absolut oder pro Kopf oder vielleicht sogar in Kaufkraftparitätseinheiten. Du siehst, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Jede hat ihre Vor- und Nachteile. Das ist aber nicht der wichtigste Grund, warum ich von einer BIP-Gewichtung nichts halte, sondern dass dabei die sogenannte Investierbarkeit eines Marktes überhaupt keine Rolle spielt. Werden wirklich faire und transparente Kurse gestellt oder ist das Ganze völlig undurchsichtig? Wie stark mischt sich der Staat in den Markt ein? Das sind ja vor allem für Privatanleger ganz entscheidende Faktoren, die aber bei einer BIP-Gewichtung überhaupt keine Rolle spielen, wohl aber bei der Marktkapitalisierung. Das zeigt sich sehr schön am Beispiel Chinas. Würde man ein Weltportfolio nach dem in US-Dollar gemessenen Bruttoinlandsprodukt gewichten, hätte China einen Anteil von ca. 17%. Tatsächlich hat es aber nach Marktkapitalisierung nur einen Weltanteil von rund 3%. Und der Grund ist eben, dass der chinesische Aktienmarkt nach wie vor nicht vollständig investierbar ist. Dazu mischt sich der Staat zu stark in die Marktprozesse ein, und was dann dazu führt, dass Aktien nicht wirklich frei gehandelt werden und unter Umständen keine marktgerechten Kurse gestellt werden.
Man könnte ja eigentlich auch hochbewertete Märkte automatisch niedriger gewichten, Karl. Was hältst du davon?
Tolle Idee, Andreas. Damit hast du für dich eine der ältesten Investmentansätze neu entdeckt, nämlich das sogenannte Value Investing. Durch diesen Ansatz ist zum Beispiel Warren Buffett berühmt geworden. Übrigens spielen Value-Aktien auch in unserem eigenen Ansatz eine Rolle, aber eben nicht nur. Die ausschließliche Konzentration auf Value-Aktien halte ich für zu risikoreich und ist letztlich auch nicht erfolgreich gewesen.
Dann habe ich noch eine Idee, Karl. Wenn ich das alles so höre, braucht man am Ende dann vielleicht für eine wirklich breite Diversifizierung eine Mischung aus den verschiedenen Gewichtungsansätzen?
Davon rate ich auch ab, Andreas. Wenn du aus schlechten Ansätzen einen Durchschnitt machst, hast du immer noch einen schlechten Ansatz, oder?
Ja, klingt schlüssig.
Und damit komme ich zu deiner Frage ganz am Anfang unseres Gesprächs, nämlich ob es denn überhaupt eine richtige Art gibt, Aktien weltweit zu streuen. Und meine Antwort ist ja, die gibt es, und zwar nach Marktkapitalisierung. Letztlich ist die Marktkapitalisierung die einzig wirklich konsistente Methode. Um zu verstehen, was ich damit genau meine, musst du dir nur klar machen, dass hinter der Marktkapitalisierung ja nicht nur das weltweite Angebot an Aktien steht, sondern eben auch die weltweite Nachfrage. Das heißt, wenn beispielsweise die USA einen Anteil von 57% haben, wie bei uns, dann bedeutet das zugleich, dass weltweit 57% aller Anleger amerikanische Aktien haben möchten. Und das muss man ernst nehmen. Damit wird aber auch klar, dass man sich mit jeder alternativen Gewichtungsmethode im Grunde gegen den Markt stellt. Man glaubt, schlauer zu sein als der Markt. Diese Logik ist gemeint, wenn gesagt wird, dass die Marktkapitalisierungsmethode das einzig konsistente Gewichtungsschema darstellt. Wichtig dabei ist nur, dass man sich eben nicht darauf verlässt, dass in den großen Weltindizes automatisch das richtige Marktkapitalisierungsgewicht abgebildet wird. Das ist nämlich nicht der Fall, sondern man benötigt eine Korrekturmethode, mit der die in jedem Einzelindex steckende Tendenz zur Klumpenbildung ausgeglichen wird. Wir beispielsweise machen das mit Hilfe globaler Faktorindizes. Darüber haben wir in einem eigenen Podcast ja schon ausführlich gesprochen.
Jo, ich erinnere mich dran, Karl. Und wenn wir das jetzt abschließend alles einmal aus der Perspektive eines Anlegers betrachten, der nicht jeden Tag auf die Märkte schaut, welche Gewichtung würdest du einem Menschen empfehlen, der vor allem ruhig schlafen will und auch dann, wenn die Welt an den Märkten mal wieder wie dieser Tage unruhiger wird?
Aus meiner Antwort auf deine letzte Frage geht das eigentlich schon hervor, dass ich die Gewichtung nach Marktkapitalisierung empfehle. Aber eben nach einer richtigen Methode, eine, die wirklich den Weltmarkt in seiner vollen Breite abdeckt. Und dann erhält man beispielsweise für die USA kein Gewicht mehr von über 70%, sondern von 57%. Das ist immer noch ein Übergewicht, aber nach unserer Einschätzung auch berechtigt. Die Emerging Markets und Europa erhalten in unserem Schema übrigens eine Gewichtung von 11% und 18%. Der Rest entfällt auf Japan, Kanada und Australien.
Und was ist für dich persönlich heute wichtiger? Schlussfrage, Karl. Kapitalerhalt oder Rendite?
Du machst heute seltsame Alternativen
was?
Auf.
Wieso?
Kapitalerhalt oder Rendite? Natürlich will ich mein Kapital erhalten, aber wenn du lange genug Zeit hast, ist das auch kein Widerspruch zu einer guten Rendite. Und ich persönlich möchte Rendite haben, Andreas.
Okay, na, ich hatte die Frage halt sehr häufig mal auf Börsentagen und so weiter gehört. Viele Anleger wollen Kapitalerhalt statt Rendite, aber spannende Antwort, spannender Podcast, Marktkapitalisierung. Haben wir wieder ein bisschen was gelernt zur langfristigen Geldanlage. Ganz herzlichen Dank, Karl-Matthäus Schmidt. Und wer jetzt noch etwas mehr in das Thema sinnvolle Vermögensanlage einsteigen möchte, dem empfehlen wir Folge 230, langfristig erfolgreich anlegen. Was macht ein gutes Risikomanagement aus? Dieser Podcast, meine Damen und Herren, erscheint immer freitags alle zwei Wochen. Das wissen Sie wahrscheinlich schon, aber wir haben ja doch immer ein paar neue Hörerinnen und Hörer. Deshalb können Sie diesen Podcast auf allen gängigen Plattformen direkt abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Sie können Themen vorschlagen, Fragen stellen unter podcast@quirinprivatbank.de. Und natürlich können Sie viele Infos, viele Themen auch nachlesen, wenn Ihnen das lieber ist, unter www.quirinprivatbank.de. Für heute sage ich wie immer herzlichen Dank fürs Lauschen.